No. We will fight.
Really? Well, I don't know if you remember, but they actually took away all your fighters. So, what are you?
Farmers, fishermen, web designers. Maybe not that last one.
We are Vikings!
How's it going?
Reversing the polarity of the neutron flow. But that means something. It sounds great.
Sick of losing people. Look at you.
With your eyes, you're never giving up.
Your anger. And your kindness. And one day, the memory of that will hurt so much that I won't be able to breathe, and I'll do what I always do. I'll get in my box and I'll run, and I'll run. In case all the pain ever catches up, in every place I go, it will be there.
You did your best. She died. There's nothing you can do.
I can do anything.
There's nothing I can't do.
Nothing. But I'm not supposed to. Ripples, tidal waves, rules. I'm not supposed to.
Doctor, what's wrong with your face?
I think I know why I chose it. It's like I'm trying to tell myself something. I think I know what I'm trying to say.
Just someone. Not the whole town. Just save someone.
Come with me.
I know where I got this face and I know what it's for.
Okay, what's it for?
To remind me. To hold me to the mark. I'm the doctor, and I save people. And if anyone happens to be listening, and you've got any kind of a problem with that, to hell with you!
Immortality isn't living forever. That's not what it feels like. Immortality is everybody else dying.
Nummer 668, Fest Nichts. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 668. Komport, den ich bei nicht funktionierendem Festnetz-Internetanschluss am Freitag, dem 7. September 2018, nach einem Regen, Tag 250, KW 36, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der fünften Folge aus der neunten Staffel von Dr. Wer noch gleich? Web Designers Reversing the Polarity, The Face, Immortality is. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr die Tatsache, dass mein Internetanschluss jetzt einen Totalausfall hinlegt, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen reingewurstet habe, einen Teil, wo ich eher technische Meldungen reingewurstet habe und mich dann auch mal länglich darüber auslasse, was denn nun eigentlich in der letzten Woche war. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, nur echt mit Terror-, Schnüffel- und Trampelmeldungen. 16 Grad, light rainsige, angeblich foggige, cool greetings, die 16 Grad, Combat Level wie 16, Wind macht 11 km/h aus dem Southwest und wir haben eine Visibility von 3 km, oder wie es Weather Pro ausdrücken würde, 17 Grad, overcast, light rain, feels like 20, Taupunkt 17, Humidität 100%, Druck 1008, beim Gerät gemessen 1004, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h und der Rain macht kleiner 0,1 mm pro Stunde. Ja, so. Und dann ist es jetzt übrigens 5.39 Uhr, was man nicht alles macht, um 8 vor der Haustür einem möglicherweise erscheinenden Techniker auflauern zu können, damit er nicht wieder einen fucking Zettel in den Briefkasten pfeffert und ich dann weiter offline bleibe. So, kommen wir also jedenfalls in der Terrorecke an. die geht damit. Ich kann hier halt completed anmachen und Online Node Preview. So, geht mit Madden Stream los. Und zwar von Freitagabend, Parkland Survivor organizes Madden Livestream for Jacksonville Shooting. Weil Cameron Keski hat
It is 540.
Jawohl. Entschieden, irgendwas zu machen in Sachen da der Madden-Scheißerei. Und Livestream am Montag war das alles, was an Einnahmen da reingeht, will go towards the Jacksonville Fallen Gamers Fund to cover expenses for the victims. Ach, guck, jetzt will hier auch auf. Oh ja. Ich war im Wahnsinn. Dann hab mir da meinen Kaffee geleistet. So, also ja, da irgendwie da so ein Livestream, live gestreamte Twitch-Veranstaltung, um irgendwas machen zu können. So, jetzt muss ich dummerweise an der Straße langlaufen, weil es ist ansonsten nämlich noch viel zu dunkel. Und nein, ich kann nicht warten, bis die Sonne aufgeht. Weil dann bin ich um 8 erst mit den Aufnahmen fertig. Und ich will aber um 8 vor der Haustür rumlauern können. Ja, so, next. Bundesnaz. Samstag 14 Uhr, Bundesbullen sollen Hitlergruß gezeigt haben. Zwei Beamte der Bundesbullen und ein Mitglied der Rosenheimer Sicherheitswache wacht, sollen in der Öffentlichkeit den Hitlergruß gezeigt haben. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung gemittelt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Laut eines Zeugen äußerten die Beschuldigten am späten Donnerstagabend vor einem Rosenheimer Lokal fremdenfeindliche Sprüche und Parolen und zeigten den Hitlergrunz. In einer Pressemitteilung bezeichneten die Bullen in Rosenheim die Äußerungen als Tischgespräche, die unter Alkoholeinfluss stattgefunden hätten. Ach so, ach, die waren nur besoffen. Ja, nee, sorry. Die waren nur besoffen, ist als Ausrede ein bisschen arg dünn. Weil ganz viele Leute sind mal auch nur besoffen und machen trotzdem keine rechtsextremen Parolen. Also, Entschuldigung. Und so, dann gab es Chemonstrationen, Tausende bei Protesten gegen Rechts und gegen Flüchtlinge. Begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot und mindestens 8500 Menschen verschiedener Lager bei einer Serie von Kundgebungen. Protesten in Chemnitz auf die Straße gegangen. Nach einer ersten Bilanz der Polizei wurden 9 Menschen verletzt. Ist Sonntag früh, also wahrscheinlich von Samstag, durchstanden gewesen. Ja, und am Montag war die große Wir sind mehr Veranstaltung, eine eigentlich Musikveranstaltung mit gleichzeitiger Demonstrations... wobei richtig Demonstration war es nicht. Also eigentlich eine Musikveranstaltung, bei der eben schlicht und ergreifend, ob der Anzahl der Gäste gezeigt wurde, das sind mehr, ja so 65.000 ungefähr. Also, ja. Dann gab es Amsterror. Sonntagvormittag. Ermittler Messerattacke in Amsterdam war nämlich ein Terroranschlag. Da gab es nämlich einen Messerangriff eines Afghanen auf 2 US-Touristen im Hauptbahnhof von Amsterdam. Und aus Sicht der Ermittler wäre das eine Terrorattacke gewesen. Teilte die Stadt in Abstimmung mit der Polizei mit. Erste Vernehmungen des Verdächtigen, der über eine deutsche Aufenthaltsgenehmigung verfügte. Er gab ihm demnach, dass er ein terroristisches Motiv gehabt hätte. Ich mag Aufnahmen an Straßen nicht. Aber ich habe das Problem, es ist ansonsten zu dunkel. Der Afghane war nach dem Angriff am Freitag von Bullen mit Schüssen gestoppt worden. Polizei in Deutschland durchsuchte mittlerweile die Wohnung des Mannes und stellte mehrere Datenträger sicher. Ja, was da drauf war, wissen wir nicht. Dauert ja bei der Polizei dann im Zweifelsfall auch nur 3 bis 5 Jahre, bis es dann mal irgendwann sowas ähnliches wie Ergebnisse gibt. Und dann interessiert es nämlich wieder niemanden. Dann am Montagvormittag gab es ein Kandurteil, weil rund 8 Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia in Kandel hat das Landgericht Landau ihren Ex-Freund zu 8 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, nach Jugendstrafrecht. Und entsprechend, weil also die Geschichte da war von den Rechten aufgeblasen worden als, ja, aber der wäre ja garantiert viel älter. Ja, es lässt sich aber nicht eindeutig nachweisen, dass der so viel älter wäre und dass er vor allen Dingen nicht unter Jugendstrafrecht fallen würde. Und von daher ist er nach Jugendstrafrecht in einer nicht öffentlichen Verhandlung, die nun mal nicht öffentlich war, verurteilt worden. Und das Ergebnis ist jetzt 8 Jahre und ein paar gequetschte Monate Knast. Weil das eben nach Jugendstrafrecht so ist. Punkt. Das hinterfragt man jetzt nicht. Es sei denn, man ist Julian Pöbelt bei Kurznachrichtendienst und pöbelt dann darum, so war der Rechtsstaat, war. Ja, deh. Aber gut, wer blöd anguckt, braucht sich auch nicht wundern, wenn es dann hinterher braun wird. So, und ja, da ist also jetzt dann ein Urteil ergangen. Ich meine, die Staatsanwaltschaft hätte da allerdings jetzt schon angekündigt, da Rechtsmittel gegen einlegen zu wollen. So, insofern ist da nichts Finales, nichts Fertiges. So, dann am Mittwoch Vormittag, zu einem Zeitpunkt, wo mir schon klar war, es wird nichts mehr. Aber gut, am Mittwoch Vormittag, Kretsch nicht. Sachsens Mpe, Kretschmer, kein Mob und keine Hietzjagd in Chemnitz. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat in einer Regierungserklärung davor gewarnt, pauschale Urteile über Chemnitz zu fällen. Der CDU-Politiker sagt im Landtag, es habe dort keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome gegeben. Komisch, die Mob, die Hetzjagd und die Pogrome sind ja nur so gut dokumentiert. Möchte der Herr Kretschmer auch leugnen, dass die Sonne manchmal aufgeht? Möchte der Herr Kretschmer leugnen, dass er nicht im Bundestag sitzt? Was möchte der Herr Kretschmer denn eigentlich noch alles leugnen? Weil wenn wir dann schon gerade dabei sind, die Realität zu verleugnen, also dann kann man es ja auch ein bisschen konsequenter machen, ne? Also da geht dann noch was. Däh. Und er räumte zwar ein, dass es nach der Tötung eines 35-jährigen Deutschen zu Angriffen auf Ausländer gekommen sei, diese seien aber nicht von einer Mehrheit der Chemnitzer ausgegangen, sondern von Rechtsextremen, und diesen werde man den Kampf ansagen. Indem man selber noch weiter rechtsextreme Politik macht. Na, der Herr Kretschmer gehört ja zu den Pfeifen, die eigentlich hätten im Bundestag rumfurzen wollen, aber ein AfD-Dödel hat ihm den Platz weggenommen. Den Direktkandidatenplatz maße ich mal Mut. So, deswegen sitzt der Herr Kretschmer nicht im Bundestag seinen fetten Arsch platt, sondern macht jetzt da einen auf Mini-Präsident und ist einigermaßen offensichtlich davon überfordert. Das kann er nicht. Ist er zu blöd für, oder was weiß ich. So, nur ist der Witz ja noch der, dass in Sachsen seit den frühen 90ern, um nicht zu sagen die ganze Zeit, immer die CDU in der Regierung mit rumgefurzt hat. Und also alles, was da irgendwie an negativen Auswirkungen aus Regierungen rausgetropft ist, die CDU sich nicht weit von sich weisen kann, weil das waren sie selber. Da waren sie zumindest beteiligt dran. Und haben mindestens billigend in Kauf genommen, dass da eben rechte Propaganda passiert ist. So, das könnte man dann einfach mal zur Kenntnis nehmen und könnte dann sagen, okay, das ist nicht schön. Aber dafür müsste man ja dann schon wieder so viel Verständnis haben, dass man einsieht, dass es da ein Problem gibt. Und damit hat er dann offensichtlich ein Problem. Na, und jetzt hier dann Realitäten verleugnen. Ja, kann man bringen, die Nummer. Macht man sich halt öffentlich mal richtig lächerlich. Ja, gut, einigermaßen offensichtlich hat er da wohl Interesse dran. Warum er da Interesse dran hat, habe ich keine Ahnung. Aber ja. Kretschmer betonte, dass das Tötungsdelikt in Chemnitz ebenso wenig zu entschuldigen sei wie die Angriffe auf Journalisten oder ausländische Mitbürger. Natürlich greife der Rechtsstaat hier durch und gewährleiste die Sicherheit der Bürger. Bla bla. Ja, das dazu. Also Realität verleugnen kannst du bringen. Wir sind jetzt also in einer Welt, wo Realitäten verleugnen tatsächlich nicht dazu führt, dass man öffentlich ausgelacht wird. Also zumindest kann das ein Mini-Präsident von Sachsen bringen, ohne dass er dann aus dem Landtag gelacht wird. Ja, na dann. So, dann sind wir hier beim MSD-Update. Da gab es erstmal am Wochenende schon wieder zwei Scheißereien. Eine in San Bernardino und eine in Birmingham irgendwo. Alles in den USA. Ich habe die hier dann einfach mal reinnotiert, frei nach dem Motto, das ist jetzt blöd. Das vor allen Dingen auch am selben Tag. Dann hat David Hogg noch organisiert, dass ein Trump-Tweet gegen den Ted Kutz als Billboard veröffentlicht wird. Und zwar hat er da irgendwie eine Spendenkampagne losgetreten. So, ja, wer will, dass ein irgendwie, ne, there's always a tweet. So frei nach dem Motto, den Ted Cruz, den kann man ja gar nicht wählen. Und jetzt ist aber der Ted Cruz da Kandidat in, was nicht sogar Texas. Und jetzt pöbelt der Trump rum, ja, wählt mal den. Kannst du bringen die Nummer, kannst du aber auch sein lassen. Ja, und? Go away. So, und also was David Hogg da jetzt vorhat, ist ein Auto mieten, was groß genug ist, dass da auf der Seite Platz ist für ein großes Billboard und damit irgendwie durch die Gegend fahren. Und einfach mal deutlich machen, was so Aussagen vom Trumpel, wie großartig Ted Cruz doch wäre, denn wert sind. Dann bei der Kavanaugh-Anhörung am Dienstag hat Fred Guttenberg, Vater von Jamie aus Parkland, versucht, mit dem zu reden. Der wollte, nachdem da gerade irgendwie eine Pause war oder irgendwas, ist er zu dem hingestapft und wollte ihm die Hand geben und hat sich wohl auch vorgestellt. Was da dann gut dokumentiert ist, weil das ist ja aus allen möglichen Perspektiven wird so Quatsch gefilmt, ist, dass der Kavanaugh dann da irgendwie so einen angeekelten Gesichtsausdruck macht, aufspringt und dann ein Security-Fritze sich zwischen ihn und den Guttenberg wirft. So, das wiederum wird jetzt dann in der Filterblase der MSD-Kids nicht so richtig gern gesehen. So frei nach dem Motto, dieser Vollidiot da, der sich sogar noch weigert, mit einem Vater von einem Opfer zu reden. Der auch nicht irgendwie da so abgerissen in T-Shirt und sonst was da ankam, sondern schon in recht formal aussehender Kleidung. Also, keine Ahnung, was der Kavanaugh da offiziell für Begründungen hätte, aber schön geht jedenfalls mal anders. Und Offenheit geht auch mal anders. Wo habe ich denn hier den Orientation-Lock nicht drin? So, und dann gibt es ein neues Buch, A Glimmer of Hope, offenbar von den March for Our Lives-Machern, was irgendwann demnächst rauskommen soll. Und Einnahmen davon gehen dann auch nicht irgendwie an die Buchmacher, sondern gehen an irgendein gemeinnütziges Dingens. Ja, keine Ahnung. Irgendwie Blick hinter die Kulissen kann man natürlich irgendwie auch mal als Buch rausbringen. So, weil dieser March for Our Lives war ja offensichtlich ein großes Ding. Und dann haben sie auch noch Road to Change hinterhergeworfen und was sie jetzt als nächstes machen, ist dann die nächste spannende Frage. Aber ja. So. Machen wir die Terror-Ecke zu und die Schnüffelecke auf. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Guck. 14 Minuten. So, da geht es los mit Verfasch-FD von Montag. Nachmittag, Verfassungsschutz beobachtet nämlich Teile der AfD-Jugend. Der gemeinsame Demonstrationszug von AfD und Pegida in Chemnitz hatte die Debatte über die Beschnüffelung der Partei durch den Verfassungsbruch neu ausgelöst. Der Bremer Verfassungsbruch nimmt jetzt den AfD-Nachwuchs ins Visier. Das niedersächsische Terrorministerium will am Nachmittag über eine Maßnahme der niedersächsischen Terrorbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen informieren. Landeschef Lars Steinke war abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Klaus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter bezeichnet hatte. Ja, dazu fällt mir ja so spontan ein, den Verfassungsschutz und die AfD. Also einerseits Verfassungsschutz. Also der Bundesverfassungsschutz, der Maßloch, der steckt ja irgendwie bis zu den Füßen in der AfD und gibt denen Tipps, was die denn so tun können. Was schon mal an und gegen sich irgendwie so ein bisschen, also das sollte eigentlich so nicht sein, ist. Auf der anderen Seite haben wir bei damals der NPD gesehen, dass der Verfassungsschutz die Partei alleine am Leben erhalten hat. Also frei nach dem Motto, beim ersten Parteiverbotsverfahren 2006 war es, glaube ich, da konnte die Partei nicht verboten werden, weil die gesamte Parteiführung war einigermaßen offensichtlich Verfassungsbruch. Beziehungsweise die Verfassungsrichter konnte da nicht auseinanderklamüsern, was macht jetzt hier eigentlich die Partei alleine und was macht der Staat repräsentiert durch den Verfassungsschutz. So, und wenn man schon eine Partei nicht mehr verbieten kann, weil man nicht weiß, was davon macht jetzt ja eigentlich wer, ja, das ist schon mal nicht gut, sage ich jetzt mal einfach. Und auf der anderen Seite Parteien beschnüffeln, die man doof findet, ja, also ich meine, hallo, die Linken wurden zumindest bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit irregulär feindlich voll überwacht. Dass da dann irgendwie größere Summen Geld reingeflossen wären, wäre eine Behauptung, die ich nicht aufstellen wollen würde, weil da wüsste ich nichts von. Ja, ich meine, das ging ja so weit, dass der eine Linken-Abgeordnete sich doch auch nochmal, oder mehrere Linken-Abgeordnete, Vertreter auf jeden Fall, sich doch mal vom Bundesverfassungsgericht bescheinigen lassen durften, dass der Verfassungsschutz sie gefälligst nicht zu überwachen hätte. So, insofern, ich sehe noch nicht, was es bringen soll, wenn der Verfassungsschutz jetzt bis über beide Füße in der AfD drinne steckt. Außer, dass dann die AfD mit Geld beworfen wird, was sie nicht unbedingt haben sollte. Aber ja, kannst du bringen die Nummer, machst du dich halt lächerlich. So, von daher, next. 5 Zwang. Von Dienstagnachmittag. Verschlüsselung. 5 Eyes fordern Zugang, zur Not mit Zwang. Weil es geht auch nichts mehr darüber, als wenn die, wissen wir eh, beschnüffeln absolut alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und auch Verschlüsselung aufhebeln wollen und das Ganze dann einigermaßen in die Öffentlichkeit pupsen. Die Innenminister der 5-Eyes-Staaten USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien fordern nämlich Telekommunikationsunternehmen in der Abschlusserklärung ihres jährlichen Treffens auf, die Behörden bei der Entschlüsselung von Inhalten zu unterstützen. Genaue Vorgaben werden nicht gemacht. Vielmehr sollen die Firmen die Zugänge oder Hintertüren selbst entwickeln und an ihre jeweiligen Systeme anpassen. Sollten sie der Forderung jedoch nicht nachkommen und weiterhin die gesetzliche Überwachungsbefugnisse durch Behörden nicht umgesetzt werden, können drohen die Terrorminister mit technischen, gesetzlichen oder anderen Maßnahmen, um Zugang zu den Inhalten Lawful Access Solutions zu erzwingen. Das zu der Frage, ob die denn alles aufmachen können. Nein, können sie offensichtlich wohl nicht. Also, beziehungsweise die Innenminister wissen da nichts von. So, das heißt jetzt nicht, dass da nichts geht, das heißt erstmal nur, dass die von nichts wissen. Kann man ja einfach mal zur Kenntnis nehmen. So, plus, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Verschlüsselung aufbrechen, ja, geht doch weg. So, dann Dienstagabend, nur wie identisch, nur wie Chuck bei Zufallsopfer, identisch mit Nervengift bei Skripal halt. Und zwar, also das Nervengift, an dem kürzlich eine Frau im Englischen Salisbury, nein, Amesbury. Salisbury waren die Skripals. Amesbury, nur ein Portendown entfernt von Salisbury, war der Ort, wo sich die neuen Opfer aufhielten. Das ist ja gerade die Ironie. Dass man übrigens bei der ganzen Show so Portendown mit keine Buchstaben erwähnt, darf dann schon mal irgendwie als interessante Auslassung auffallen. Es ist ja nicht so, als würden in Portendown britische Vertreter mit Gift rumexperimentieren und als hätten die das da und als hätte nicht der Chef von der Portendown-Organisation nicht sogar fast zugegeben, dass sie das da haben. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme. So, und also das Gift, an dem die Frau da verstorben wäre, wäre also identisch zu dem, an dem die Skripals ja nicht verstorben sind. Hätte dann auch irgendwie OPCW bestätigt. Das britische Draußenministerium bezichtigte wieder Moskau als Drahtzieher und verurteilte die Tat. Bla 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 bla. Ja, also es wäre tatsächlich dasselbe Gift. Ja, nee. Neueste Nummer in dem Märchen. Genau, dann gab es am Mittwochmittag, dass die britische Polizei vermeldet hat, sie hätten jetzt Verdächtige gefunden, nach denen sie fahnden würden. Zwei Stück, zwei angebliche Russen. Und in der Zwischenzeit veröffentlicht wurden Fotos, die die angeblichen Verdächtigen zeigen sollen, wie sie durch irgendwas, wo man nur einzeln durchlaufen kann, geknipst wurden. Spannenderweise sagt der Timestamp, die sind beide durch dasselbe Tor oder ein zumindest sehr ähnlich aussehendes Tor zur genau selben Sekunde durchgegangen. Und nein, der eine ist nicht auf dem Bild im Hintergrund vom anderen zu sehen. Wie sie das geschafft haben sollen, wäre eine überaus spannende Frage. Oder anders ausgedrückt, das, was da jetzt an angeblichen Hinweisen, an angeblichen Beweisen, dass die da was gewesen wären, veröffentlicht wurde, das riecht noch so ein bisschen eigenartig. Plus, wenn man die offizielle Timeline zusammenbastelt, dann müssen die Skripals irgendwann zwischendurch nochmal zu Hause gewesen sein. Weil die angeblichen Täter wären erst 11 Uhr irgendwas bei dem Haus gewesen, was die Skripals aber schon seit Stunden nicht mehr aufgesucht hatten. Oder anders ausgedrückt, also das Ganze, das riecht schon wieder verdächtig nach einem Lügenmärchen. Und Lost in Europa wies da auch noch darauf hin, dass es schon koinzident ist, dass just zu einem Zeitpunkt, wo Frau May das Problem hat, dass ihre Politik irgendwie nicht so richtig überzeugend rüberkommt und dass es irgendwie verdächtig danach aussieht, dass der ganze Brexit-Krams ein harter Brexit werden wird, bei dem die gesamte Wirtschaft implodiert, dass das schon Zufall ist, dass ausgerechnet immer zu Zeiten, wo die britische Regierung Probleme hat, neue Märchengeschichten zu den Skripals in die Öffentlichkeit schwappen. Also, ja. So, jetzt haben sie da also sich Verdächtige aus dem Arsch gezogen und sagen, die wären es gewesen. Keine Ahnung, ob die irgendwas gewesen sind. Vorstellbar ist eine ganze Menge. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das völliger Blödfug ist. So, von daher, ja. Und dann gab es Geheimsyl. Da, Civil Twilight, 6:02. Verfassungsschutz bei Asylanhörungen. Das Bundesamt für Verfassungsbruch macht der Bundesregierung zufolge im Einzelfall von der Möglichkeit Gebrauch, in Asylanhörungen präsent zu sein. Diese Möglichkeit habe das BfV gemäß § 25 blabla des Asylgesetzes, wie die Bimbis-Regierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion ausführt. Danach treten Mitarbeiter des BfV im BAMF offen auf. Mitarbeiter des Bünd oder Angehörige ausländischer Nachrichtendienste nehmen den Angaben zufolge nicht an Asylanhörungen des BAMF teil. Nein, die machen ihre eigenen Anhörungen, Befragungen. Das dürfen wir seit dem Schnüffelablenkungsausschuss wissen. Aber tun wir mal so, als wüssten wir das nicht. Der Bünd befrage nur solche Personen, die einen positiv geklärten Asylstatus vorweisen könnten, schreibt die Bundesregierung, die Befragungen erfolgten nur im anlassbezogenen Einzelfall zur Gewinnung von Sicherheit, von Sachinformationen mit außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für Deutschland. Wie aus der Antwort ferner hervorgeht, erfolgen Befragungen durch Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes unter Nennung der Bünd-Zugehörigkeit und ausschließlich auf freiwilliger Basis. Janni ist klar. So, wir hatten ja neulich schon mal die Meldung, wie viele hunderttausend Akten das BAMF dem Inlandsgeheimdienst geschenkt hätte. Von daher, irgendwas hier an der Antwort riecht schon wieder so ein bisschen eigenartig. Nein, die hätten die gar nicht befragt. Ja, das wäre alles immer freiwillig. Ja, weiß nicht. So, kommen wir beim Trampel an. CN verlangen. In der Nacht zu Freitag. Trump fordert Entlassung von CNN-Chef, weil der habe schlecht gearbeitet, schrieb Trump bei Twitter. Um die Glaubwürdigkeit des Senders zu retten, müsse der Mutterkonzern AT&T ihn entlassen. Ja, kannst du bringen, so eine Forderung, kannst du aber auch sein lassen, weil irgendwer sollte dem Herrn Trump mal verraten, dass er seine Hackfresse halten darf. Seine dreckige. So, dann Palende. USA stellen nämlich Hilfe für Palästinenser Hilfswerk bei UN ein. Flüchtlingsprogramm der Vereinten Nationen für Palästina, da werden die Zahlungen eingestellt. Teilte das US-Draußenministerium in Washington mit, die USA müssten einen überproportionalen Teil der Last schultern. Hieß es in der Begründung, das Programm hat einen Umfang von 1,1 Milliarden Dollar jährlich. Die USA bestritten bisher rund ein Drittel. US-Präsident Donald Dumpf hatte zu Jahresbeginn amerikanische Hilfen für die Palästinenser auf Eis gelegt, weil er diese für den Stillstand im Friedensprozess mit Israel für verantwortlich hält. Und die Tatsache, dass die Amis sich da einmischen und Seiten fördern, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass da jetzt nichts mehr weitergeht. Nee, ist klar. So, dann blöd, gefunden bei Teufe. Trumps Anwalt hat Müller gesagt, Trump sei, also Meldung von bei Teufe gefunden am Mittwoch früh. Trumps Anwalt hat Müller gesagt, Trump sei zu blöde, um auszusagen. Dowd and Trump's personal attorney Jay Sekulow went to Müller's office and re-enacted the mock interview. With the hope of convincing Müller that Trump couldn't testify. Because he is a pathological liar. He just made something up. That's his nature, Dowd reportedly told Müller. Und was passierte dann? Dowd then explained it to Müller and Quarles, why he was trying to keep the president from testifying. I'm not going to sit there and let him look like an idiot. Sunrise in 30 Minuten. And you publish that transcript because everything leaks in Washington and the guys overseas are going to say, I told you he was an idiot. I told you he was a goddamn dumbbell. What are we dealing with this idiot for? John, I understand, Müller replied according to Woodward. Trump ist nicht nur zu blöd, er ist so unfassbar dämlich, dass das die nationale Sicherheit gefährden würde, wenn es ein Transkript davon gäbe. Ja, ich meine, das ist so ähnlich wie das Dingsbums-Trap, da gab es nämlich auch mal eine Aussage, so, ja, also wenn du eine Aussage von dem Trump erzwingst, dann zwingst du ihn ja dazu zu lügen. Nix zwingt den Kerl zu lügen. Ganz im Gegentum. Er könnte es ja mal mit der Wahrheit versuchen, aber das kann der nicht. Man davon abgesehen, dass er sich an die Wahrheit nicht erinnert, weil er ja dement ist. Aber ey. Genau, die Woodward-Geschichte. Wies der Trump dann zurück? Ein neues Enthüllungsbuch des angesehenen Journalisten Bob Woodward skizziert nämlich ein zerrüttetes Verhältnis zwischen US-Präsident und seinen Mitarbeitern im Scheißern Haus. Der Pulitzer-Preisträger charakterisiert Trump in dem Buch 4 als beratungsresistent und paranoid. Seine Mitarbeiter versuchten ständig, Trump davon abzuhalten, das Welthandelssystem zu zerstören, die nationale Sicherheit zu untergraben und Kriege anzuzetteln. Woodward hat für seine Recherchen mit zahlreichen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern des Präsidenten gesprochen und Trump wies die Anschuldigungen weit von sich. Auf Twitter blökte er von erfundenen Betrügereien. Er warf die Frage auf, ob Woodward im Auftrag der Demokraten handele und verwies auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. In 2 Monaten stehen schließlich die Zwischenwahlen an. Und Woodward hatte auch versucht, den Trump für ein Interview zu gewinnen. Ein Telefonat kam aber erst zustande, als 4 bereits fertiggestellt war. Darin verstrickte sich der Präsident in Widersprüche. Der Stabschef im Scheißenhaus Kelly. Wie ist denn das hier unten? Der Laden ist immer noch zu. Wo war ich? Der Stabschef Kelly. Schnauzer. Wies die Darstellung Woodward zurück, wonach er Trump als Idioten bezeichnet habe. Kriegsminister Mattis dementierte die ihm zugeschriebene Aussage, Trump habe das Verständnis eines 5- oder 6-Klässlers. Denn ein 5- oder 6-Klässler hat schließlich mehr Verständnis. Woodwards Buch ist nicht das erste, welches die Zustände im Scheißenhaus unter Trump beschreibt. Der 75-Jährige gehört zu den angesehensten Journalisten der USA. Er und sein Reporterkollege Karl Bernstein hatten mit ihren Enthüllungen in der Watergate-Affäre 1974 zum Rücktritt des damaligen Präsidenten Richard Nixon beigetragen. Ja, oder anders ausgedrückt, es sieht nicht so richtig geil aus für den Trumpel. Aber hey. So. Und dann haben wir hier eine halbe Stunde voll und kommen in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätte ich PS22 von 2014 Say Something in 4 Minuten 51 das Elissa-Solo hingeworfen. Und danach gibt es dann noch aus der Daily Show die Counter-Protesters in 6 Minuten 22. Und dann hört nämlich auch meine Liste an Videomaterial auf, was ich mir zumindest bereitgelegt hatte. Und in Ermangelung eines funktionierenden Internetzugangs kann ich mir jetzt sowieso erstmal nichts zulegen. Wie auch immer, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet. Wäret ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Compot schriebtet an emil@compiblog.gmail.com, verschicktet oder einen Kommentar im compiblog.de unter dem Eintrag zu Compot 668 Teil 1 einstellt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Sent us the video of you guys singing Say Something. And she was like, did you see this? You need to see this.
Ingrid Michaelson came here 2 years ago, and she sang the chorus of 2012, and we did a couple of her songs, and she's incredibly talented. You should look for those videos. But how cool that Ingrid Michaelson is sitting there sending these guys your video within like hours, I think, of its postage. So that's really awesome.
What's going on here today and in this room is very, very special, and we definitely needed to feel this, and our hearts feel like they're going to explode. It feels like our batteries were recharged.
There's so much passion and energy in this room. And you guys are so amazing, and thank you. Thank you so much. We're honored to be part of this, and thank you for having us.
We'll remember this for forever.
Us too. Us too.
I feel so lucky. Thank you.
Yeah. What do we got to say to these guys?
Thank you! You've been on the road, and there's a story you have from Texas that I wanted you to share with the audience, please.
So I'm usually the one, me and David usually go up to the counter-protesters at our events, and usually we have more people attend our events than obviously counter-protesters.
Right.
But at one of our events in Dallas, there was a group of 10 people that were they were harassing people coming into our event, so we went and distracted them so that people could get into our event peacefully. And at the end of our conversation, they all agreed, for the most part, with all of our policy. And so the next day in Houston, we were all excited to do that again, and the people were a little more hostile.
Right.
And so some of them were getting more heated, and then one of the women on the... Basically, it's, like, always divided.
Right.
So it's, like, they're on the other side of the street, and we have a permit, so they, like, can't really come over to what we're doing.
Uh-huh.
And so
how life should be.
Yeah. And they're mostly armed to the teeth. Like, right. They have, like, guns on
them. So they're trying to show you that, like, hey, the gun... Yeah. Yeah.
The kids who survived the shooting, like, I can fuck you up.
Right.
Yeah. And so...
Sorry, I wasn't supposed to curse today.
So I'm on the other side of the street now from our event, and I'm talking to this man. He's about 6'4", long beard. He has a camo skirt on, and he has a rifle, handgun, knife. And we're talking about extreme risk protection orders and red flag laws, and he's agreeing with what I'm saying.
Right.
And this woman was at our event on the other side, and she got in a screaming match with someone in a Moms Demand Action shirt, and she got kicked out of our event and was back on the other side. And she has a handgun on her waist, and she's pointing at me, and she's saying, he has to go back to his side of the street. And I'm like, I'm having a conversation. And she goes, no, he has to go back right now. And then this man, large man, scary man, puts his arm around me and says, he's staying, I like him. and she goes, no, he has to go right now. And he puts his hand on his gun, and she puts her hand on his gun.
Oh,
on her gun,
shit.
And I pick his hand up from my shoulder, and I start to walk away. But that was the only time on this entire tour where I feared for my life, because this was between two people who came to counter-protest us and one guy who was willing to start something because she wanted me to leave. And this is, there's another story where we were marching.
Wait. Where's Beardman now?
Beardman, I don't know where he is now, but...
We don't know how the story ended.
We lose track of
it. I walked away so to disarm the tension, because they were about to have a shootout about me staying or not.
No, Beardman was, defending your life, and you just walked away?
I didn't want that to happen right there. I didn't want a shootout to happen.
Have you even tried to, like, search for him on Instagram or be like, yo, Beardman, we met, you had guns, I was young.
I know he's fighting for extreme risk protection orders in Texas.
Okay. What else has happened to you this week?
Tell the NRA story.
So it was Joaquin Oliver's 18th birthday. He was one of the victims in Marjorie Stoneman Douglas. And if the shooting never happened, me, him, and our friend Jamal, who designed these shirts, would be selling T-shirts this summer. And so on his 18th birthday, we wanted to make it a really positive event, and we were going to be in Fairfax, so we had snow cones and sunflowers outside the NRA. And we had about 1,500-plus people come out, listen to music, they're painting, there's art, and then there's a barricade. We shut down the street. It was the first time that street has ever been shut down, ever.
Right.
And so we shut down that street, and on the other side, there's about 25 people armed with some kids there. And I wanted to go see who was over there, so I get to the barrier and...
And I need to say real quick, they were screaming very profane things. They were screaming over people's speeches. They were calling us morons. They were screaming over Joaquin Oliver's father painting the mural that was 18 candles for his son's birthday, saying things like, you guys don't know anything about what you're talking about. I just need to set the stage. Thank you.
So I have a snow cone and a sunflower, and I walk over to the barrier, and there's a few armed police officers there trying to disarm any tension. And I just look over, and I see this large woman with her arm around her daughter, and she's screaming, Uranium One, why aren't we talking about Uranium One? And under her arm is this little girl, probably like 8 or 9 years old, in a Confederate flag T-shirt. And I always remember what we learned from Ambassador Andrew Young and John Lewis. They say hate is something that is taught.
Right.
Never, you're not born with hate. And so I'm looking at this girl, and that's what I'm thinking of, and this image will never leave my head, because I look at her eyes, and I see all she wanted was a snow cone. All she wanted was to come over and get a snow cone, and I knew her mom was holding her and not letting her come over. And I wanted to go over there, and they wouldn't let me. And so it's that kind of divide where we're not having a conversation, where we're not coming together in a positive way,
right,
that is creating this hate and tension. Because there's no reason an 8-year-old girl should be having a Confederate flag T-shirt and be denied a snow cone, ever.
Just give her the fucking snow cone.
So did you eat the snow cone?
I ate the snow cone. My friend actually dropped it on the floor.
Mine fell too.
Yeah.
I think that's just how snow cones go at the end of the day. They either get thrown away or they fall or...
I was helping register voters and I dropped my snow cone.
How long do you hold a snow cone
for? It's for the greater good, Matt.
It was like 5 minutes. It was really good though.
I love that you're out there talking to people, meeting with people. I'm sorry that people say some of the things they do to you, because it's I've never seen something the way I've seen with these kids, where people turn the victims into perpetrators somehow. It's honestly one of the weirdest morphings of an issue I've ever come across in my life.
You mean like every other issue in America?
Well, not genuinely, not like you say that, but you guys have been through, it's a special type of thing. So that's why I say, ordinary people doing extraordinary things. You guys are amazing. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you. One more time, everybody.